assist IELTS or West Indonesia's child or the ASEAN or UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 16. September 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursiah, Setio Rini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien wird die Nutzung einheimischer Ersatzteilprodukte in den Vordergrund stellen. Präsident fordert Indonesien zur Verwendung des Treibstoffs B100 auf. Der Ausbau des Flughafens Bali wird sie vor dem Treffen des IWFs und der Weltbank erledigen. Handelsminister Enggar Tias Tolukita, Steigerung der Importsteuer übertritt die WTO-Regel nicht. Indonesien und Vietnam breiten Aktionplan 2019 bis 2023 vor. Indonesien setzt bei Asian Para Games auf drei Sportdisziplinen und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo meint, dass die Schwächung der Währungen gegenüber dem US-Dollar nicht nur bei der Rupia, sondern auch bei Währungen anderer Länder auf der Welt passiere. Dieses Phänomen werde von externen Faktoren wie unter anderem der Steigerung der Zinsen in den USA und dem Handelskrieg zwischen den USA und China hervorgerufen. Das sagte er am Mittwoch, den 5. September dieses Jahres, nach der Einweihung des Exportes von 1 Million Toyota Autos im Hafen Tanjung Priok Nord, Jakarta. Präsident Joko Widodo betonte, die indonesische Regierung werde ihre Wachsamkeit auf die globale Wirtschaftsentwicklung und ebenso die Koordination mit verschiedenen Seiten, einschließlich der industriellen und Unternehmer, stärken, damit die Schwächung der Währung Rupiah gegenüber dem US-Dollar bewältigt werden könne, erklärte Joko Widodo weiter. Dafür setze er sich zum Ziel, dass die Regierung in einem Jahr das Defizit der Leistungsbilanz lösen werde. Zu diesem Zweck werde die Regierung Biodiesel 20% B20 nutzen, dessen Vertreibung Anfang dieses Monats beginne. Laut Joko Widodo werde die Nutzung von B20 den Importbedarf signifikant reduzieren. Außerdem werde Indonesien die Nutzung einheimischer Ersatzteilprodukte in den Vordergrund stellen. Die indonesische Regierung verpflichtet zur Verwendung des Biodiesel-Treibstoffs mit 20% B20 im Inland. Nach der Meldung der Tageszeitung Republika sagte der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan, Präsident Joko Widodo habe seine Minister aufgefordert, bereit zu sein, die Verwendung des Biodiesel-Treibstoffs mit 100% oder B100 zu realisieren. Laut Panjaitan soll man zur Realisierung dieses Planes den Energiesektor entwickeln. Inmitten des heutigen Handelskrieges soll man dafür den Import reduzieren. Der Minister erklärte weiter, nur den Plan zur Verwendung von B100 könne man die Abhängigkeit vom Rohimport vermindern. Die B20 könne die Regierung Devisen in Höhe von 62 Trillionen Rupiah sparen, da der Dieselölimport gesenkt wurde, der eine Belastung des Staates sei, erklärte Panjaitan weiter. Die staatseigene Flughafenverwaltungsfirma PT Angkasa Pura I gab bekannt, dass sie die dritte ausführenden Pakete des Ausbauprojektes des internationalen Flughafens I Gusti Ngurah Rai Bali fast zu 100% erreicht habe. Der Ausbau dieses Flughafens soll vor der Durchführung des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank vom 8. bis zum 14. Oktober dieses Jahres fertiggestellt sein. Der Leiter der Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit von PT Angkasa Pura I, Ari Ahsanur Rahim, sagte am Mittwoch, den 5. September dieses Jahres, in den Pasar Bali, dass die Angaben der Flughafenverwaltung auf das Ergebnis der Untersuchung vom 26. August bis zum 1. September dieses Jahres basiere. Die Maßnahme zur Steigerung der Importsteuer für 1147 Konsumwaren wird die Regel der Welthandelsorganisation WTO nicht übertreten. Das sagte der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita am Mittwoch, den 5. September dieses Jahres bei der Pressekonferenz in Jakarta. Laut dem Minister wurden die Konsumgüter, die in im Land hergestellt wurden, durch die Steigerung der Importsteuer des Importers zu 1147 Waren keinen Mangel an Versorgung haben. Inzwischen sagte der Generaldirektor für Außenhandel des indonesischen Handelsministeriums, Oke Nurwan, dass die Steigerung dieser Steuer den importierten Waren und den im Inland hergestellten Waren diene. Nach der erfolgreichen Umsetzung des Aktionplanes für 2014 bis 2018 in verschiedenen Bereichen bereiten Indonesien und Vietnam derzeit ihre nächsten Aktionpläne für 2019 bis 2023 vor. Der Aktionplan umfasst den politischen und diplomatischen Dialog, die Wirtschaftszusammenarbeit, die Sicherheit und Verteidigungszusammenarbeit sowie die Tourismuswerbung und Förderung, den kulturellen Austausch und die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften. Zu diesem Zweck wird der indonesische Präsident Joko Widodo bald einen bilateralen Besuch in Vietnam abstatten, um diesen Aktionplan 2019 bis 2023 gemeinsam mit dem Premierminister Nguyen Xuan Phuc zu erörtern. Das sagte der vietnamesische Botschafter in Indonesien, Vinh Quang, am Dienstag, den 4. September 2018, beim Nationaltag Vietnams in Jakarta.
We developed close cooperation in a wide range of areas and coordination in major international and regional issues. And now we are waiting for our next plan of action for the year 2019 to 2023 to be signed during the visit of the President Joko Widodo to Vietnam in early September. The two sides are determined to set the target to raise bilateral trade to $10 billion.
Wir haben eine enge Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und die Koordinierung in wichtigen internationalen und regionalen Fragen entwickelt und warten nun darauf, dass der nächste Aktionplan für die Jahre 2019 bis 2023 während des Besuchs von Präsident Joko Widodo in Vietnam Anfang September unterzeichnet wird. Die beiden Seiten sind entschlossen, das Ziel zu setzen, um den bilateralen Handel im Jahre 2020 auf $10 Milliarden zu steigern. Dieser erste Staatsbesuch von Präsident Joko Widodo in Vietnam zusammen mit dem Besuch des vietnamesischen Premierministers in Indonesien im Oktober dieses Jahres wird sicherlich die bilaterale Zusammenarbeit stärken und wird in der Zukunft eine wichtige Sache für beide Länder bringen. Pham Vinh Quang erklärte weiter, Vietnam und Indonesien hätten nahe und lange historische Geschichte. Die beiden Länder hätten auch den gleichen kulturellen Hintergrund. Die Geschichte des Unabhängigkeitskampfes und die Koordination der öffentlichen Meinung in verschiedenen regionalen und internationalen Foren. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Gründung der strategischen Partnerschaft Vietnams und Indonesiens, die 2013 unterzeichnet wurde. Das Nationale Paralympische Komitee NPC Indonesiens hat 3 Sportdisziplinen benannt, die Goldmedaillen bei den Asian Paragames vom 6. bis zum 13. Oktober dieses Jahres in Jakarta zu erringen. Diese Sportdisziplinen sind Badminton, Schwimmen und Schachspiel. Der Leiter der Abteilung für Verbesserung der Leistungen des NPC-Komitees Indonesiens, Waluyo, sagte am Mittwoch, den 15. September, in Solo Zentraljava, dass andere Sportdisziplinen, die bei diesen Asian Paragames Goldmedaillen erringen sollten, Athletik, Tischtennis und Gewichtheben seien. Obwohl Indonesien setzt sich darauf, viele Medaillen erringen zu können, ist Waluyo damit einverstanden, dass die Athleten dafür eine harte Arbeit brauchen. Dafür forderte er die Athleten auf, sie auf diese Asian Paragames zu fokussieren. Waluyo fuhr fort, dass China und Japan diese Asian Paragames dominieren würden. Danach folgen der Iran, Südkorea, Usbekistan, Thailand und das Gastgeberland Indonesien. Liebe Zuhörer des Sima Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.163,24 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.207,41 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.745 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Bemühungen zur Eindämmung der Schwächung der indonesischen Währung Rupiah. Der Kurswert der indonesischen Währung Rupiah gegen den US-Dollar ist am Mittwoch, den 15. September 2018, immer weiter abgesunken. Der durchschnittliche Zwischenbankhandel wird über 14.900 Rupiah pro einen US-Dollar festgesetzt. Rupiah ist keine einzige Währung in der Welt, dessen Kurswert gegen den amerikanischen Dollar abgesunken ist. Der Kurswert von der indischen Währung Rupee sinkt mehr als 10% ab. Die Schwächung der Kurswert der brasilianischen Währung gegen den amerikanischen Dollar erreicht fast 20%. Die Türkei und Argentinien leiden auch unter der Schwächung des Kurswerts ihrer Währung gegen den amerikanischen Dollar, die sogar mehr als 40% erreicht. Aber im Vergleich mit den anderen ASEAN-Ländern ist die Schwächung des Kurswerts der indonesischen Währung die schlimmste. Die Schwächung des Kurswerts der indonesischen Währung gegen den amerikanischen Dollar wird von der Erhöhung des Zinsfuß beeinflusst. Andere Faktoren, die negative Auswirkungen von den Kurswert der indonesischen Währung gegen den amerikanischen Dollar bringen, sind die amerikanische Zentralbank, the Federal Reserve, der Handelskrieg zwischen den USA und China, die Krise in der Türkei und in Argentinien. Der Kauf der Devisen in großen Summen, der von den indonesischen Unternehmen durchgeführt wird, und das Leistungsbilanzdefizit sind die Faktoren im Inland, die Schwächung des Kurswerts der indonesischen Währung beeinflussen. Das Leistungsbilanzdefizit gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt erreicht 3%. Dies wirkt sich auf die Anlegerstimmung aus. Da die Devisenreserven weiter abgebaut werden, um das Defizit zu puffern. Die Regierung und die Indonesische Zentralbank BI arbeiten zusammen, um die Schwächung des Kurswerts der indonesischen Währung einzudämmen. Die Indonesische Zentralbank BI beobachtet immer den Devisenmarkt und versucht, in den Devisen- und Wertpapiermarkt sich einzumischen. Der Gouverneur der Indonesian Central Bank BI, Peri Warjio, teilte am Dienstag, den 14. September 2018, der Presse mit, dass die Schwächung des Kurswerts der Indonesian Währung gegen den amerikanischen Dollar zurzeit nicht normal sei, weil sie ihren fundamentalen Wert nicht widerspiegelt. Peri Warjio betonte auch, dass der Wechselkurs der Indonesian Währung Rupiah, der am Dienstag auf 14.900 Rupiah pro Dollar gefallen ist, nicht sinnvoll sei und nicht passieren sollte. Die Frage ist, ob die Spekulanten eine Rolle bei der Schwächung der Rupiah spielen. Die Regierung hat damit gedroht, strikte Sanktionen gegen Spekulanten zu verhängen, die versucht haben, Spekulanten zu sein. Die Drohung der Regierung gegenüber Devisenspekulanten, wie sie von der Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati und koordinierendem Wirtschaftsminister Darmin Nasution erklärt wurde, deutet darauf hin, dass es sicherlich Spekulanten gibt, die derzeit die Rupiah spekulieren. Die Regierung muss verhindern und Maßnahmen gegen sie ergreifen, um nicht zu versuchen, diese Bedingung zu nutzen. Die Regierung muss mit der Indonesian Central Bank BI und der Finanzaufsichtsbehörde OJK zusammenarbeiten, um die Spekulanten zu verhindern und zu zerschlagen. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 6. September 1961, Ende der ersten Konferenz der blockfreien Länder in Belgrad.
Das erste Gipfeltreffen der blockfreien Bewegung fand vom 1. bis zum 6. September 1961 in Belgrad, Jugoslawien statt. Das Gipfel ergab die gemeinsamen politischen Prinzipien. Sie sind aufgrund des friedlichen Zusammenlebens, blockfrei, keine Teilnahme an militärischen Alliierten und Entkolonialisierung. Die erste Konferenz der blockfreien Staaten im September 1961 in Belgrad galt als Fortsetzung der Asien-Afrika-Konferenz von 1955 in Bandung. 25 Länder nahmen teil, nämlich 8 asiatische Länder, 9 Afrikaner, ein Europa, nämlich Jugoslawien, ein Lateinamerika, nämlich Kuba und 6 arabische Länder. Die treibende Kraft der Konferenz war Präsident Josip Broz Tito, der sich den Ländern der Dritten Welt näherte, weil er der Isolation der beiden Blöcke entkommen wollte. Die Konferenz diskutierte auch Rassendiskriminierung, Unterstützung für Fortschritt und Entwicklung und Abrüstung. Willkommen zum 6. September 1997, der Bestattung von Prinzessin Diana. Die öffentliche Bestattung von Diana, Princess of Wales, fand am Samstag, den 6. September 1997 in London statt, als die Totenglocke erklang, um den Aufbruch des Trauerzugs vom Kensington Palace zu signalisieren. Der Sarg wurde transportiert auf einer Lafette vom Palace den Hyde Park entlang zum St. James Palace, wo Diana für 5 Tage aufbewahrt war, bevor sie zum Kensington Palace gebracht worden war. Die Zeremonie fand in der Westminster Abbey in London statt und endete bei Dianas letzter Ruhestätte in Althorp. Mindestens 2000 Personen wohnten der Zeremonie in der Westminster Abbey bei, während die Einschaltquote im britischen Fernsehen 32,1 Millionen Zuseher erreichte, eine der höchsten jemals, die im Vereinigten Königreich gemessen Zuschauer starten. Über 2 Milliarden Menschen verfolgten das Ergebnis weltweit. Damit ist es eines der meistgesehenen Ereignisse der Geschichte. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 6. September 2007, der Operation Orchard. Unter dem Decknamen Operation Orchard in Deutsch Operation Obstgarten flogen 4 Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe am 6. September 2007 einen Angriff auf den Al-Kibar-Reaktor in Syrien. Das israelische Kabinett unter Ministerpräsident Ehud Olmert und die US-Regierung George W. Bush rechtfertigten den Angriff damit, er sei eine kerntechnische Anlage zur Erzeugung von militärisch nutzbaren radioaktiven Substanzen gewesen. Die syrische Regierung bestritt dies. Die Internationale Atomenergieorganisation IAEO führte eine Untersuchung durch. In ihrem Gutachten sprachen die IAEO-Experten von einer signifikanten Anzahl Anthropogoner oder chemisch bearbeiteter Uranpartikel, die nicht Syriens bisher deklarierten Material entsprechen. In ihrem Bericht vom Juni 2009 forderte die IAEO von Damaskus die Erlaubnis für weitere Inspektionen zum Zugang zu drei weiteren syrischen Anlagen, die im Zusammenhang mit Al-Kibar gestanden haben könnten. Syrien ist bisher nicht darauf eingegangen. Laut Bericht der IAEO vom 24. Mai 2011 war in den zerstörten Anlagen sehr wahrscheinlich ein Kernreaktor. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Nations, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Ostkalimantan setzt sich 200 Klimadörfer zum Ziel. Gelesen von Handarum. Liebe Zuhörer, jeder Bezirk und jede Stadt in der Provinz Ostkalimantan sollte ein Programm für Klimadörfer oder Proklim durchführen. Die Provinzregierung setzt sich zum Ziel, dass jeder Bezirk oder jede Stadt etwa 20 Klimadörfer bis 2030 gründen, sodass es bei 10 vorhandenen Bezirken in dieser Provinz es etwa 200 Klimadörfer geben werden. Dies sagte der Leiter des Umweltamtes der Provinz Ostkalimantan, Nur Sigit in Samarinda, am Sonntag, den 2. September 2018. Nur Sigit sagte dazu weiter, das Proklim-Programm werde vom Umwelt- und Forstministerium entwickelt, um das Engagement aller Seiten an lokalen Aktionen zu fordern. Diese dienen dazu, die Widerstandsfähigkeit gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu steigern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Lokale Aktionen angesichts der Lage jeweiliger Provinzen umfassen unter anderem Baumbepflanzungen, den Anbau der Heilpflanzen und den Bau getrennter Müllplätze für organische und nicht-organische Abfälle. Nur sie geht fort, die Regierung werde eine Auszeichnung für die Gesellschaft, die das Bemühen zur Anpassung und Milderung des Klimawandels nachhaltig in den Proklimgebieten durchführen, verleihen. Er sagte, dass sich 841 Dörfer in der Provinz Ostkalimantan befinden. Davon sei bis 2018 kein Dorf als Proklimdorf festgelegt worden. Nur Sigit fügte hinzu, nach neuesten Angaben gäbe es schon im Jahr 2018 8 Dörfer, die zu Proklimdörfern nominiert worden seien. Aber nur 3 Dörfern in der Stadt Balikpapan sei es gelungen, die Anfangsprüfung zu bestehen und zu Proklimdörfern vorbereitet zu werden. Es sind die Dörfer Manggar Hijau, Tritip Bersinar und Mandala Pertiwi. Nur Sigit erklärte, dass die Zentralregierung seit 2012 das Programm für das Klimadorf oder Proklim intensiviert habe. Das Programm ist sogar in Ostkalimantan nach der Deklaration von Sendawar im Bezirk Westkutai am 17. April 2018 versteckt worden. Bei dieser Deklaration haben die Leiter des Umweltamtes in Ostkalimantan vereinbart, ein Arbeitsnetzwerk zu bilden und mindestens 20 Klimadörfer in jedem Bezirk oder jeder Stadt zu bauen. Im Zufolge werde das einen Wirtschaftseffekt auf den Wohlstand der Gesellschaft haben und das Provinzeinkommen steigern, sodass alle Bezirke und Städte begeistert dabei sein werden, das Programm durchzuführen. Um ihm zum Erfolg zu verhelfen, hat das Umweltamt der Provinz Ostkalimantan vor einiger Zeit ein Workshop veranstaltet, um das Proklimziel beschleunigt zu erreichen. Anlässlich des Workshops schlug M. Fadli vom Global Green Grow Institute davor vor, das Proklim-Programm im mittelfristigen Aufbauplan des Dorfes RPGM-TES zu integrieren, sodass seine Implementierung aus dem Budget des Dorfsfonds unterstützt werden könne. Soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, den Naturvogel näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, Tanah Toraja ist ein Bezirk in der Provinz Südsulawesi und eines der herausragenden Touristenziele dieser Provinz. Man bietet dort lokale Weisheit, Kultur sowie Natur, religiöse und kulinarische Touristenziele an. Wenn Sie die Natur lieben, sollten Sie Bukit Nato besuchen. Sie erleben dort nicht nur die Schönheit der Landschaft, sondern auch ein Studien-Touristenziel. Der Naturvogel liegt 7 km von Rantepao, der Hauptstadt Nordturajas, entfernt. Um ihn zu erreichen, brauchen Sie von Rantepao aus etwa 25 Minuten. Der Zugang zum Hügel ist leicht. Sie können mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, dem sogenannten PTPT oder mit dem Mietmotorrad-Ojek, dorthin fahren. Um nach Nordturaja zu fahren, müssen Sie von der Stadt Makassar aus mit dem Landes- und Luftverkehr kommen. Auf dem Nato können Sie die Schönheit der Landschaft und des Panoramas Turaja aus der Höhe sehen. Liebe Zuhörer, nachdem Sie die Schönheit des Naturpanoramas genossen haben, können Sie Ihre Zeit sitzend auf dem Hügel und genießend der dortigen frischen Luft verbringen. Wenn Sie fotografieren mögen, bietet der Nato einige interessante Selfie-Spots an, zum Beispiel mit dem Rumah Hobbit, mit dem Sie sich sitzend vor dessen Tür abbilden können. Sie können ebenso die Sensation zum Fotografieren auf einer Rikscha mit dem Hintergrund der Natur und Wolken auf der Höhe von 1300 Meter über dem Meeresspiegel erfahren. Sie wird von dem Verwalter zur Verfügung gestellt. Liebe Zuhörer, bei einer Reise werden Sie auch eine Studieneinrichtung in Form eines Lesehauses finden. Es ist eine Bibliothek die wie ein Naturgebäude inmitten des Waldes steht. Es gibt in dieser Hunderte von Büchern zu der Landschaft und der Atmosphäre im Umkreis. Sie können im Gebiet des Naturhügels übernachten und dort zelten. Viele Touristen verweilen dort, um die Schönheit des Hügels und des Sonnenaufgangs zu überleben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Naturhügel. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien. Di Stima Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörerinnen, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Wir haben gerade ein Beispiel von Äußerung der Tolaki-Sprache gehört. Diese ist eine der lokalen Sprachen in der Provinz Sulawesi. Heute werden wir Sie dazu einladen, um die Provinz zu besuchen.
Naku ino ari Gandari, Sulawesi Tenggara, suku Tolaki. Tono lapasipolei atau tumorike, dinama ko Sara atau Atora yang tamono Atora nobunua atau hukum adat. Atora ni ino dijalankan atau nyomo kolakoi metarambu secara organisasi struktur lah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Gemäß ihres Namen liegt Südostsulawesi im südostlichen Teil der Sulawesi-Insel mit Kendari als Hauptstadt. Die Provinz ist für den Wakatobi Nationalpark im Wakatobi Percik sehr bekannt. Das ist ein Meeresgarten, der etwa 750 Korallenriffarten besitzt. Darüber hinaus hat die Provinz Südostsulawesi noch viele touristisches Potenzial, wie seine Geschichte, Touristenattraktionen und Kultur. Die Provinz Südostsulawesi ist ein Wohnhaus für 10 lokale Sprachen. Sie sind in zwei Gruppen oder Sprachfamilien aufgrund des Ortes ihrer Nutzung unterteilt. Dr. Sandra Safriti Hanan MA, die Leiterin der Sprachbüros Südostsulawesi, erklärt.
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal. Jadi di Sulawesi Tenggara itu kondisinya begini, ada 2 rumpun bahasa.
Nach dem Ergebnis der Sprachkartierung, die von der Sprachbehörde und vom Sprachbüro Südostsulawesi durchgeführt worden ist, gibt es 10 lokale Sprachen mit 2 Sprachfamilien, die Bungkulaki und die Munabuton. Bungkulaki befindet sich im Festland der Sulawesi-Insel, während Munabuton auf den Inseln, die sich in der Provinz Südostsulawesi verbreiten, gesprochen wird. Die Tolaki-Sprache, die Moro-Nene-Sprache, die Kalisusu- und Kulambacu-Sprache gehören zu der Sprachfamilie von Bungkulaki. Die Wolio-Sprache gehört zur Sprachfamilie von Munabuton, die Sprachen Wolio, Munawakatobi, Lasa, Limo, Kamaru und Busoa. Liebe Zuhörer, Dr. Sandra Sakau das Disprach Familien von Bungkulaki und Munabuton nach kommen der austronesischen Sprachfamilie seien. Außer Südostsulawesi wird auch die Sprachfamilie von Bungku, genannt auch Bungku Tolaki, im östlichen Teil der Provinz Zentralsulawesi gesprochen. Man kann keine der 10 Sprachen in dieser Provinz als Sprache mit den meisten Sprechern bestimmen. Das liegt daran, dass jede Sprachfamilie und jede Insel eine eigene Sprache haben.
Kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena misalnya kan ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan. Nah, yang di daratan Sulawesi itu, yang masuk di daratan Sulawesi itu, yang paling banyak digunakan itu bahasa Tolaki dengan bahasa Muronene. Nah, untuk pulau-pulau yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara, ya itu masing-masing punya bahasa. Misalnya untuk Pulau Buton, di sana ada 2, ada bahasa Muna, ada bahasa Molio. Untuk Pulau Wakatobi, ya otomatis menggunakan bahasa Wakatobi.
Wir können nicht sehen, welche Sprache am meisten benutzt wird, weil sie sich auf dem Festland und der Inselgruppe befindet. Im Festland, das zum Land Sulawesi gehört, werden die Tolaki-Sprache und die Moronene-Sprache meistens verwendet. Für die in Südost-Sulawesi verbreiteten Inseln haben sie jeweils eine eigene Sprache. Beispielsweise gibt es auf der Buton-Insel 2 Sprachen, die Muno- und Wolio-Sprachen. Für Wakatobi verwendet man automatisch die Wakatobi-Sprache. Liebe Zuhörer, hier sind einige Wortbeispiele auf der Tolaki-Sprache. Inaku, Inaku oder auf Deutsch ich. Ingo o, du. Ingito, Ingito, wir. Ihiro, si. Ingo miu, ir.
Di Stim Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook, The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache, als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die nostalgischen Lieder, die von dem Indonesian Sänger Krisa gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Hip Hip Hurra. Gute Unterhaltung.
Ulang tahun kawan. lihat si dia, lincah gayanya, tandas masa kini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh, dip-dip, hura-hura, aku suka dia, aku jatuh cinta. Si dia lincah gayanya, dandan masa ini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh, dip-dip, hura-hura, aku suka dia, aku jatuh cinta.
Liebe Musikfreunde, das war Hip Hip Hurra von Chrisse. Chrisse ist ein Sänger, der die typische Stimme hat. Er interessierte sich für die Musik, seit er noch jung war. Seine Singenkarriere begann im Jahre 1977. Im gleichen Jahr veröffentlichte er das erste Album mit dem Titel Jurang Pemisah oder Trennungskluft. Zu dieser Zeit hatte dieses Album von den indonesischen Musikliebhabern sehr beliebt. Liebe Musikfreunde, bevor wir über Chrisse weiter erzählen, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Kala Sang Surya Tenggelam oder Wenn die Sonne untergeht. Viel Spaß beim Zuhören.
Muram di hati remaja.
Liebe Hörerfreunde, das war Kala sang Surya Tenggelam von Grise. Er hat den vollen Namen Christian Rahadi. Dieses Lied ist einen Hit geworden und machte ihn immer bekannter in der indonesischen Musikwelt. Es wurde von Guru Soekarno Putra, dem Sohn des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno, komponiert. Dieses Lied erzählt über zwei Jugendlichen namens Galih und Ratna, die miteinander darin sich verlieben. Ihre Eltern sind aber gegen ihre Liebe, sie müssen dann sich trennen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied von Grise mit dem Titel Galih dan Ratna oder Galih und Ratna. Viel Spaß dabei!
Menjalin cinta, cinta bersemi. setia, setia abadi. Wahai gadis, duhai Ratna, tiada petaka menurut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garutan datang mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, Ratna, cinta abadi. Wahai gadis, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.